Heute ist Samstag, der 19.09.2015. Das Thema des Evangeliumsabends: die Bibel, Lehrbuch oder Schatztruhe.
Thank you. dann kommen wir zu unserem Thema heute Abend. Wir wollen ein bisschen über die Bibel reden. Ja? Warum über die Bibel? Weil das, was wir hier machen, ist eigentlich ziemlich viel, eigentlich komplett auf dieses Buch, auf die Bibel gegründet. Und die Bibel ist ein sehr bekanntes Buch. Ja, ich denke, weiß nicht, hat jemand heute Abend hier ist noch nie in der Bibel gelesen? Wahrscheinlich nicht, ja. Und ja, alle wissen wahrscheinlich ein bisschen was, manche mehr, manche weniger über die Bibel. Und doch haben wir, glaube ich, alle noch nicht 100% ergriffen, wovon die Bibel redet. Obwohl ich mich auch schon sehr, sehr viel in meinem Leben mit der Bibel beschäftigt habe, ja, schon so viel drin gelesen, muss ich sagen, ich habe es doch immer noch nicht ganz verstanden, wovon die Bibel eigentlich redet. Und ganz viele verschiedene Menschen, ja, haben so unterschiedliche Meinungen über die Bibel, ja. Jeder liest irgendwie ein bisschen was anderes, habe ich gedacht, gell. Und wir hatten ja auch in diesem Einladungsflyer so ein paar verschiedene, Begriffe, wie Menschen die Bibel einordnen. Und ich habe da mal noch ein oder zwei dazu ausgedruckt. Genau, es geht um die Bibel. Und manche Menschen bezeichnen die Bibel einfach nur als ein Märchenbuch. Das heißt, sie sagen, das sei alles erfunden und nicht der Wahrheit entsprechend. Aber ich denke, das können wir heute Abend relativ schnell ausschließen. Dann gibt es Leute, die die Bibel als ein Geschichtsbuch sehen. Und da kommen wir auch nochmal drauf zurück. Das ist sicherlich auch richtig, weil die Bibel sehr, sehr alt schon ist und über einen sehr langen Zeitraum eigentlich Geschehnisse berichten von unterschiedlichsten Menschen. Und dann sehen manche die Bibel als ein Lehrbuch. Das ist die Bibel an manchen Stellen auch. Aber dann gab es auf unserem Einladungszettel noch einen ganz besonderen Begriff. Und das war eine Schatztruhe. Und jetzt ist die Frage, gell? Warum, wenn wir von einem Buch reden, sehen so viele Menschen die Bibel so unterschiedlich? Es ist nicht dasselbe, ja? Eine Schatztruhe und ein Märchenbuch oder ein Lehrbuch sind drei sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Und um jetzt zu wissen, ja, was ist die Bibel eigentlich wirklich, müssten wir eigentlich mit dem Autor sprechen. Also normalerweise, gell, wenn man wissen will, was meint der Autor mit seinem Buch? Ja, wollte er ein Märchenbuch schreiben oder wollte er uns etwas Wunderbares schenken? Dann müssten wir eigentlich mit dem Autor sprechen. Jedoch ist es bei der Bibel für uns manchmal gar nicht so einfach. Gell? Unsere Idee, wenn wir über die Bibel nachdenken, dann denken wir erstmal, oh, auch mit dem Autor sprechen, ja. Vielleicht nicht so einfach, oder? Aber, das habe ich gedacht, es ist vielleicht gut, wenn wir uns ein paar Beispiele in der Bibel heute Abend mal gemeinsam anschauen und mehr verstehen, was der Autor eigentlich mit diesem Buch sagen möchte. Und dazu vielleicht ganz am Anfang mal einen kurzen Vers aus Lukas 1, Vers 4, dem Lukas-Evangelium. Da hat ein Mensch aufgeschrieben, und zwar hat er als Dritter, oder sogar, es ist schon häufiger aufgeschrieben worden, aber mindestens als Dritter, habe ich rausgefunden, hat er dieselbe Geschichte nochmal aufgeschrieben. Nämlich die Geschichte von Jesus ist alleine der Bibel 4-mal erzählt. Von verschiedenen Personen, ja. Aus 4 verschiedenen Perspektiven, aber doch eigentlich dieselbe Geschichte, ja. Und der hat hier aufgeschrieben in Lukas 1, Vers 4, zu seinem Bekannten, dem Theophilus, damit du völlig die Zuverlässigkeit dessen erkennst, wovon du unterrichtet worden bist. Also dieser Mann, er war sich sehr, sehr sicher, dass diese Geschichte, die er über Jesus gehört hatte und alles, was er erfahren hatte aus verschiedenen Quellen, sehr, sehr zuverlässig war. Sogar völlig die Zuverlässigkeit dessen zu erkennen, hat er seinem Bekannten geraten. Und ich denke, es ist gut, wenn wir auch verstehen, wieso war sich dieser Mann so sicher? Woher hatte er diese Zuverlässigkeit erkannt. Und ich denke, es ist gut, wenn wir dazu einige Verse einfach in der Bibel lesen. Und ich, vielleicht könnt ihr alle, die eine Bibel dabei haben, dann auch einen oder anderen Vers aufschlagen und vorlesen. Zum Beispiel gibt es eine Sache, die mir in letzter Zeit sehr bewusst geworden ist, wo ich gemerkt habe, wow, das ist kein normales Buch, sondern das ist etwas sehr Besonderes, was wir da lesen in der Bibel. Und der Autor ist ein wunderbarer Autor, viel größer und weiser, als ich ein Buch schreiben würde. Vielleicht kann mal jemand vorlesen, in 4. Mose im Alten Testament fangen wir an, in 4. Mose 9, Vers 12. Da geht es um das Volk Israel, also das liegt schon über 3000 Jahre zurück. Und Gott hat seinem Volk damals geboten, ein Fest zu feiern. Und zwar hieß es das Passafest zu den Juden damals. Und dort mussten sie ein Lamm schlachten. Und ihr werdet schon merken, wieso wir diese Verse lesen, auch wenn ihr es vielleicht ganz am Anfang noch nicht versteht. Aber vielleicht kann uns jemand mal in 4. Mose 9 den Vers 12 vorlesen.
Allen Ordnungen des Passahs sollen sie es feiern.
Amen. Das heißt, dieses Fest hatte bestimmte Ordnungen und eine spezifische Eigenschaft war, dass kein Knochen von dem Tier, das sie geschlachtet haben, gebrochen werden durfte. Und dieses Tier wurde geschlachtet eigentlich für das Volk. Also eigentlich musste alle Erstgeburt damals sterben. Gott hat ein Gericht gebracht. Aber weil dieses Volk Gottes ein Lamm hatte, hat Gott dieses Lamm gesehen und sie durften dieses Lamm schlachten und sind deswegen von dem Gericht Gottes verschont worden. So. Das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und dann sehen wir interessanterweise, dass David in einem Psalm, und zwar Psalm 34, auch etwas über jemanden schreibt, in Vers 20 und 21, das irgendwie ähnlich klingt. Da sagt er,
der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr.
Amen.
Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eins zerbrochen wird.
So, hier geht es jetzt um einen Gerechten, also einen Menschen, der gerecht war und viel gelitten hat. Und aus alledem rettet ihn der Herr. Und wieder dasselbe eigentlich, keines seiner Gebeine, also keiner seiner Knochen, wird zerbrochen werden. Das wurde bei David gesagt, also einem König, der, hilf mir, wann hat er gelebt? Also vielleicht 1000, genau, vor 3000 Jahren, 1000 vor Christus, ja. Und dann können wir einen Vers noch vielleicht jemand vorlesen aus Jesaja 53, den Vers 7. Da geht es auch wieder um ein Lamm. Das ist wieder eine ähnliche Beschreibung wie in 4. Mose, der Vers 7.
Als er gemartert ward, litt er doch billig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf.
Das ist interessant. Hier wird jetzt ein Mensch beschrieben, der wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt wird. Ich habe mir das mal angeschaut, weiter her. Wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt wird. Ja, das war eine Scherung, aber das ist ähnlich. Und das Schaf geht wirklich still und ohne große Anstände zu machen zu diesem Scherer oder Schlachter. Das ist interessant. Und genauso wird hier ein Mensch beschrieben, der gelitten hat und unsere Schuld auf sich genommen hat und der alles trotzdem willig durchschritten hat. So, das war im Alten Testament, das war bei Jesaja, also vielleicht nochmal 450 vor Christus, ja. Dann kommen wir ins Neue Testament, also ungefähr so, ja, im Jahr 0 oder 30 nach Christus, in Johannes 1, Vers 29. Das jemand vorlesen auch?
Am folgenden Tag sieht er Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt.
Hier geht es jetzt um einen Menschen, Johannes, der war sehr gottesfürchtig und er sah diesen Menschen, Jesus, auf sich zukommen. Und seine spontane Reaktion war, er sagt diesen Vers. Lies nochmal den zweiten Teil bitte.
Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt.
Ja. Seine spontane Reaktion war, diesen Menschen, Jesus, als genau dieses Lamm zu bezeichnen, von dem wir gerade so viel im Alten Testament gelesen haben. Okay. Und er sagt hier jetzt noch konkreter, dass die Sünde der Welt hinwegnimmt. Okay, diese Stelle zeigt schon, ja, hier ist nicht nur ein Mensch, dem man nichts angesehen hat, gekommen, sondern man hat ihm sehr schnell, oder Johannes wusste sofort, dieser Mensch wusste, das ist ein besonderer Mensch und von ihm deutet er sogar sehr stark darauf hin, wurde schon so viel im Alten Testament, also Jahrtausende vorher, geschrieben. Und dann geht es eigentlich so weiter, nämlich in Johannes 9, zuerst in Lukas 23, Vers 9 und 10. Lukas 23. Wir gehen einmal die Bibel durch, um dieses Beispiel uns genau anzuschauen. Lukas, Kapitel 23, Vers 9 und 10.
Und er befragte ihn mit vielen Worten, er aber antwortete ihm nichts. Die hohen Priester und Schriftgelehrten aber standen dabei und verklagten ihn heftig.
Hier sitzt Jesus am Ende seines Lebens und er wurde sehr stark verklagt, wie wir lesen. Und so weit, dass er am Ende sogar getötet wurde von diesen damals Gelehrten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten. Aber was wir hier sehen ist, oder was wir gelesen haben, er antwortete ihnen nichts. Und auch an anderen Beschreibungen von dieser Situation sieht man immer wieder, er hat geschwiegen, sehr viel. Er hat sich nicht gerechtfertigt, ja. Er hat nicht gekämpft, er hat nicht gestritten oder diskutiert mit diesen Menschen, sondern genau wie wir gelesen haben, wie Jesaja es vorhergesagt hatte schon, ist er wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, von diesen Menschen verklagt worden. Und sogar so weit, dass er am Kreuz hing und sich immer noch nicht gerechtfertigt hat, sondern gestorben ist, wie wir in Johannes 1 gelesen haben, eigentlich um unsere Sünde, aber dazu gleich noch mehr. Und dort, als er dann am Kreuz gestorben ist, können wir noch einen Vers lesen in Johannes 19. Der Vers 32 und 33.
Da kamen die Soldaten und brachen dem ersten die Beine und dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht.
So, hier geht es jetzt um die Kreuzigung von Jesus und Jesus hing an einem Kreuz an mittlerer Stelle und links hing ein Schwerverbrecher und rechts davon auch. Und es war eigentlich gängig damals in der Zeit der Römer, dass diesen Gekreuzigten, wenn sie noch nicht gestorben waren, die Beine gebrochen wurden. Das heißt, die Knochen, dass sie sterben sollten schneller. Und hier wird diese Situation eigentlich beschrieben und Jesus war schon gestorben, ja. Und beiden, die mitgekreuzigt wurden, wurden die Knochen gebrochen. Aber Jesus nicht. Sehr interessant. Wir haben gelesen, im Alten Testament wurde zweimal gesagt, zuerst diesem Bild, das wir gesehen haben von diesem Lamm, das Passahlamm, das Jesus, eigentlich auch Johannes diesen Jesus bezeichnet hat, durfte kein Knochen gebrochen werden. Und genauso hat auch David schon vorhergesagt, dass diesem Jesus, diesem Gerechten, kein Knochen gebrochen werden sollte. Und hier ist dieses Wort, von dem schon so viele tausend Jahre vorher geredet wurde, sehr genau erfüllt worden. Und zwar eigentlich sogar durch die Fügung Gottes, gell? Weil er war schon gestorben. Und sogar den anderen wurden die Knochen gebrochen. Aber so genau ist das Wort Gottes. Und deshalb ist es sehr zuverlässig, denke ich, auch für uns heute. Und wie wir gelesen haben, gell? Eigentlich in der ganzen Schrift, diesem ganzen Buch, geht es um eine Sache. Und das ist, es geht um Jesus Christus. Es geht nicht um eine Religionsausübung oder eine Lehre oder sonstiges. Geschichte. Das ist zwar auch mit drin, ja. Aber wir haben gelesen, es geht eigentlich um diese Person, Jesus Christus. Und das können wir auch mal noch einmal nachlesen. Das sagt uns sogar die Schrift. Das hat uns Jesus nämlich auch gesagt, und zwar in Lukas 24, Vers 44 und 45 lese ich mal vor. Und er sprach zu ihnen, so Jesus sprach, dies sind meine Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war. Also das ist jetzt nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung, hat Jesus, ist wieder zu den Jüngern gekommen, weil er den Tod überwunden hat und auferstanden ist aus dem Tod. Und sagt dann, dass alles erfüllt werden muss, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Das heißt, wovon redet Mose? Was liest du, wenn du Mose liest? Liest du nur Gesetze? Oder liest du von Christus? Jesus sagt, es redet von ihm. Was liest du, wenn du die Propheten liest? Geschichte? Es geht um Jesus. Genauso in den Propheten und in den Psalmen. Und dann heißt es hier, er öffnete ihnen den Verstand, dass sie die Schriften erfassten. Das fand ich sehr gut, gell? Wir sind so oft so, früher habe ich die Bibel auch sehr oft gelesen und vielleicht auch heute noch manchmal, und ich lese nur eine Geschichte. Aber wenn wir zu Jesus kommen, ja, wenn ich bereit bin und ihm sage, Herr Jesus, hilf mir, dein Wort wirklich zu verstehen, wie du es gemeint hast, dann kann auch er uns die Schriften öffnen, gell? Und wir empfangen so viel durch dieses Wort. Ja, das können wir auch mal zum Beispiel in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 22 noch nachlesen. Da hat auch ein Mensch, der mit Jesus zusammen war, viel danach bezeugt, wie er eigentlich diese Situation wahrgenommen hat, die dort geschehen ist, als Jesus gestorben ist oder in dieser Zeit am Ende seines Lebens. Und zwar Vers 22 bis 24. Kann es jemand vorlesen? 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 22 bis 24.
Der keine Sünde getan hat, doch wurde Betrug in seinem Bunde gefunden. Der widerschallt, als er gescholten wurde. Nicht drohte, als er litt, sondern alles dem anheimstellte, der gerecht richtet. Der unsere Sünden selbst an seinem Leib hinaufgetragen hat, auf das Holz, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch dessen Wunden ihr geheilt worden seid.
Amen.
Denn ihr wart wie die verirrten Schafe, aber jetzt seid ihr zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seele.
Amen. So hier heißt es, sind einige sehr interessante und sehr kostbare Eigenschaften eigentlich von Jesus beschrieben. Zuerst ist hier gesagt von diesem Menschen Petrus über Jesus, der keine Sünde getan hat. Noch wurde Betrug in seinem Munde gefunden. Okay. Das ist eine Eigenschaft, ich glaube, die kann keiner von uns aufweisen. Ich muss sagen, in meinem Munde wurde schon so viel Lüge und Betrug gefunden. So viel Sünde, ja, das kann ich nicht leugnen und ich denke ihr auch nicht. Aber hier ist von einem Menschen die Rede, von Jesus, der keine Sünde getan hat. Okay. Ich bin erinnert, muss ich sagen, als ich diesen Vers gelesen habe, an dieses Lamm, das geschlachtet wurde, damals das Passahlamm. Es durfte keinen Fehler haben. Okay. Die Menschen haben es untersucht, ja. Sie haben geschaut, hat es irgendwo einen Fehler? Und wenn es einen Fehler hatte, musste es weg und man musste ein neues finden, das keinen Fehler hatte. Und so heißt es hier von Jesus, er hatte keine Sünde und es wurde kein Betrug in seinem Mund gefunden. Welch ein Mensch, gell? Ich denke, das ist einzigartig, ja, vor Gott solch ein Zeugnis zu haben, der nicht widerschallt, als er gescholten wurde, gell? So wie dieses Lamm, was wir auch gelesen haben, das sich nicht gesträubt hat, beschreibt er hier genauso die Situation. Und der unsere Sünden selbst an seinem Leib hinaufgetragen hat. Das heißt, genau wie dieses Passahlamm als Opfertier für die Menschen gestorben ist und die Menschen deshalb verschont wurden, so beschreibt hier Petrus, dass Jesus für uns unsere Sünden ans Kreuz mitgenommen hat und getragen hat, als er gelitten hat. Und dann steht hier, dass wir geheilt worden sind durch seine Wunden. Ja. Und wir haben jetzt viel über Jesus gehört und geredet und dann habe ich mich gefragt, ja, aber also heute zum Beispiel kann ich ihn ja eigentlich nicht mehr so berühren oder sehen wie damals, ja. Also da gab es zum Beispiel einmal eine Frau, wir müssen das jetzt nicht mehr lesen, aber die hatte eine Krankheit und und sie hat gemerkt irgendwie, als sie auch von Jesus gehört hat, dass er viele geheilt hat, hat sie gedacht, diesen Menschen muss ich auch begegnen. Und ist ihm nachgelaufen und zwar bis sie es geschafft hat, ihn zu berühren. Und zwar am Zipfel seines Kleides, also an seinem Gewand hat sie ihn nur berührt. Und auf der Stelle wurde sie geheilt. Ja. Und so ist es mit vielen Menschen damals, die Jesus begegnet sind, passiert. Aber ja, wie berühren wir ihn heute? Und ich denke, wir können ihn eigentlich genau so heute auch berühren. Und zwar können wir dazu mal lesen in Johannes 1. Nochmal, das war in Vers 14. Es steht etwas über den Ursprung eigentlich von Jesus.
Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit.
Ja. Das Wort wurde Fleisch. Also hier sehen wir, ja, als Jesus auf die Erde gekommen ist, dieses Wort redet von Jesus, ist eigentlich etwas zu Fleisch und Blut geworden. Und was es vorher war, ist eigentlich, sagt hier uns die Bibel, das Wort. Das Wort ist auch, also, ja, wir nennen auch dieses Buch hier, die Bibel, das Wort. Das Buch der Bücher, übersetzt. Bücher, einfach nur Bücher. Das Wort wurde Fleisch. Das heißt, schon vor Jesus überhaupt auf die Erde kam, war das Wort schon da. Und für uns heute ist das Wort auch da. Wir haben alle dieses Buch. Heute in unserem Land können wir alle die Bibel lesen. Für uns haben wir alle heute den Zugang zu Jesus eigentlich durch das Wort. Jesus so zu berühren, wie diese Frau ihn berührt hat und Heilung bekommen hat. Und auch so viele andere Dinge, die wir eigentlich heute durch dieses Wort empfangen können von Jesus. Das ist eine Schatztruhe. Und ja, vielleicht kann noch jemand vorlesen, ein paar Schätze, die mir jetzt gerade von auch wieder verschiedensten Autoren in der Bibel aber zusammengefasst eingefallen sind. Zum Beispiel in Sprüche 4 sagt Salomo etwas über einen von diesen oder zwei von diesen Schätzen. Im Alten Testament wieder. In Sprüche 4, Vers 20 und 21 und 22. Vielleicht in Luther übersetzt.
Mein Sohn, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Lass sie dir nicht aus den Augen kommen, behalte sie in deinem Herzen. denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihren ganzen Leibe.
Amen. Ja. Heilung, genau. Ja, also zwei Dinge waren da eigentlich drin, glaube ich, gell? Über das Wort, was hier geschrieben steht. Achte auf meine Worte, sagt der Herr, und neige dein Reden zu meinem Ohr. Und dann steht hier, Heilung sind sie für ihr ganzes Sein und Leben für die, die sie finden. Das heißt, für die, die die Schatztruhe in der Bibel finden eigentlich. Gell? So, das heißt, da war jetzt die Heilung und das Leben. Also eigentlich wirklich Leben in Gottes Augen und nach Gottes Sicht bekommen wir erst eigentlich durch das Wort. So, und dann können wir mal zum Beispiel noch lesen in Jeremia, ein anderer Prophet, auch im Alten Testament, hat etwas Wunderbares über die Bibel oder das Wort Gottes gesagt in Kapitel 15, Vers 16, ich lese vor. Fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Das ist wunderbar. Also zum einen war es sogar seine Speise. Das klingt für uns etwas fremd, deshalb habe ich mal Freude aufgeschrieben. Freude und Wonne stand hier. Ja, die Bibel ist nicht nur ein trockenes Lehrbuch, sondern in dieser Schatztruhe. Wenn wir Jesus Christus darin sehen, dann ist es auch unsere Freude. Ja. Dann haben wir gestern einen Vers gelesen, den müssen wir jetzt nicht mehr unbedingt lesen, aber die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden, haben wir schon gelesen. Gestern haben wir gelesen, Worte der Gnade kamen aus seinem Mund hervor, okay, als Jesus gesprochen hat. Dann können wir vielleicht mal noch lesen in Lukas Kapitel 12, Vers 20. Oder Vers 21 reicht eigentlich. Ja. Da geht es um einen, der sich viele Schätze auf der Erde angesammelt hat, aber eigentlich vieles auch verpasst hat, nämlich diese Schatztruhe, die es bei Gott und in der Bibel zu finden gibt. Und da steht in Vers 21, Kapitel 12, so ist der sich Schätze sammelt und nicht reich ist an Gott. Das ist sehr interessant, gell? Und ich habe mal aufgeschrieben, dass uns die Bibel eigentlich Reichtum an Gott gibt. Das heißt, wahren Reichtum, gell? Es geht nicht darum, Petrus und also auch zwei Menschen, die einmal bei Jesus ja viel erlebt haben mit ihm und danach sind sie mal an einem Lahmen oder Blinden vorbeigegangen und der saß da und hat gebettelt und sie haben ihm gesagt, Silber und Gold haben wir nicht. Also in dieser Schatztruhe gibt's leider kein Silber und Gold. Keine materiellen Reichtümer. Aber was es gibt, haben sie gesagt, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus sage ich dir, steh auf und geh umher. Und was ist mit diesem Menschen passiert? Er konnte sein Leben nicht laufen, aber er ist aufgestanden. Und ist umhergesprungen, heißt es da sogar. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, gell? Heilung und Reichtum bei Gott ist so viel mehr als Silber und Gold. Und dann noch zwei kleine Sachen, und zwar das haben wir eigentlich schon gelesen, in Johannes 1 auch, Vers 14 haben wir gelesen, das Wort wurde Fleisch. Eigentlich ist es sogar Gott selbst, der für uns verfügbar geworden ist heute. Dass wir heute Gemeinschaft haben können, dass wir Gott verstehen können, dass wir ihn kennenlernen können, ist so großartig. Und dafür hat Gott uns die Bibel gegeben, ja, dass wir heute eigentlich sehen, wie er ist, dass er uns liebt, dass er aus Liebe seinen Sohn Jesus Christus für uns gesandt hat, dass wir heute Gemeinschaft mit ihm haben können und dass wir einen Weg haben, auch gerecht zu sein. Das ist noch vielleicht als ein Punkt, kein Magnet mehr, aber Märchenbuch kann man wegmachen, so ist es. Wir machen die zwei zusammen hier. und vieles mehr. Aber einen Magnet brauche ich noch. So. Okay. Und eigentlich, als ich dann nochmal überlegt habe, ja, welcher von diesen Begriffen, gell, wie beantworten wir die Frage aus dem Titel? Ist die Bibel eine Schatztruhe oder ein Märchenbuch? Ich habe gedacht, eigentlich können wir diese Frage jetzt, trotz allem, was wir gehört haben, kann ich sie für niemanden von euch beantworten. Sondern jeder muss diese Frage eigentlich für sich selbst beantworten. Was möchte ich in der Bibel sehen? Ja. Möchte ich die Bibel als ein Lehrbuch nehmen? Möchte ich sie als eine schöne Erzählung nehmen? Oder wähle ich durch den Glauben an Jesus Christus, wie wir gehört haben, diese Schatztruhe? Okay. Das ist heute so ein Schlüssel für uns. Wenn wir an Jesus glauben und ihn in unser Herz aufnehmen, okay, können wir so viele Erfahrungen machen. Ich habe hier nur einige aufgeführt, ja, aus der Bibel, aber es gibt noch viel mehr. Und ich muss sagen, seit ich angefangen habe, in der Bibel zu lesen, okay, habe ich es jeden Tag gemacht. Okay. Und es ist noch nie langweilig geworden. Vielleicht manchmal findet man vielleicht nicht direkt so eine große Erfahrung oder einen großen Reichtum darin. Aber doch gibt es immer wieder so viel darin zu entdecken. So eine wunderbare Beziehung, die wir haben können mit Gott und diesen Frieden auch mit Gott, diese Heilung, die wir immer wieder erfahren, ist so kostbar, gell? Und es ist wirklich unsere Entscheidung, eigentlich von jedem Menschen, ob er diese Verbindung, ob er diesen Weg, Gott kennenzulernen und alle seine Reichtümer auch in der Bibel, ja, entdecken möchte. Und genau, vielleicht könnt ihr alle auch noch erzählen, wie ihr diesen Jesus und die Bibel kennengelernt habt. Ja.